Herr Jesus, rede du zu uns durch dein Wort. Öffne unsere Herzen, dass wir dich hören. Amen.
Amen. Amen.
Vor 30 Jahren vernichtete ein Erdbeben große Landteile von Armenien. Innerhalb weniger Minuten starben 30.000 Menschen. Gleich nachdem die verheerenden Erdstöße verebbt waren, setzte sich ein Vater ins Auto und raste zur Grundschule seines Sohnes. Dort angekommen sah er, dass das gesamte Gebäude zusammengestürzt war. Wo sich das Klassenzimmer seines Sohnes befunden hatte, kniete der Mann nieder und begann mit bloßen Händen in den Trümmern zu graben. Die Hände des Mannes waren blutverschmiert. Ein Berg Steine türmte sich bereits neben dem Mann auf. Da trat ein Polizist zu ihm. Hören Sie auf, niemand hat hier überlebt. Ohne innezuhalten, antwortete der Mann. Ich hab's meinem Sohn versprochen. Er grub weiter, räumte Stein um Stein zur Seite. Nach 38 Stunden zerrte er mit unermesslicher Anstrengung einen Betonsteher weg. Da vernahm er die Stimme seines Sohnes. Papa, ich hab's gewusst, dass du kommst. Ich hab den anderen Kindern gesagt, dass sie keine Angst haben brauchen. Du hast ja versprochen, egal was passiert, du bist immer für mich da. Diese Begebenheit hat sich tatsächlich zugetragen. Wie viel größer ist die Liebe unseres himmlischen Vaters zu uns? Bereits vor Grundlegung der Welt hat Gott einen Heilsplan beschlossen, um alle Menschen aus ihrer Verlorenheit zu retten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, das bedeutet seinen einzigartigen, einzig in dieser Art, dass er diesen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Kinder in Armenien konnten nichts dafür, dass sie verschüttet wurden. Sie haben aber etwas mit uns gemeinsam. Sie konnten sich aus eigener Kraft genauso wenig befreien wie wir. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen getrennt von Gott. Das war nicht immer so. Durch den Sündenfall zerriss die Beziehung der Menschen zu Gott. Die ersten Menschen wurden nach dem Bild Gottes geschaffen. Und er selbst hat gesagt, da war nichts auszusetzen. Gott hat ihnen das Leben eingehaucht. Ihr Verstand, ihr Wille und ihre Gefühle waren von Gottes Geist durchdrungen. Sie lebten in Gottes Gegenwart, sie hörten seine Stimme und redeten mit ihm. Obwohl die ersten Menschen keine Entbehrungen kannten, ließen sie sich verführen und stellten sich damit gegen den Schöpfer. Gott respektierte die Entscheidung der Menschen, aber er machte wahr, was er den Menschen vorhergesagt hatte. Die Menschen mussten fortan die Konsequenzen ihres Handels selber tragen. Ihr Leben wurde zeitlich begrenzt. Der Eingang zum Paradies mit einem Engel verschlossen. Die Menschen verloren damit ihre geistliche Gemeinschaft mit Gott und damit hatten sie auch kein ewiges Leben. Die Folgen waren zerstörerisch und sind bis heute zu beobachten. Aber weil einzelne Menschen Gott in allen Belangen vertrauten, erwählte Gott aus solchem ein Volk. Er gab ihnen Regeln. Die Menschen aber machten die Regeln zu Gott. Die erste Sünde der Menschen bestand in ihrem Unglauben. Sie haben Gottes Warnung nicht geglaubt. Durch ihren Unglauben verloren sie die Gemeinschaft mit Gott. Seither leben alle Menschen unter der Herrschaft ihres Verführers. Die Bibel nennt ihn Satan oder Weltengott. Weil Gott heilig ist, kann ein sündiger Mensch in Gottes Gegenwart nicht bestehen. Viele Menschen, sogar die allermeisten, sind überzeugt, dass sie ziemlich anständig sind im Vergleich zu anderen. Meist werden dann Hitler und Stalin als Vergleich herangezogen. Am Samstag wartete ein Kunde bei uns im Boxenstopp auf seinen Reifenwechsel. Irgendwie sind wir dann auf Jesus zu sprechen gekommen. Ich habe ihn gefragt, glauben Sie an Jesus? Natürlich glaube ich auch an Jesus, war seine Antwort. Dann habe ich nachgehakt, was denn das auch bedeutet. Es hat sich eine intensive Diskussion ergeben. Dabei ist auch das Wort Bekehrung und Wiedergeburt gefallen. Und er meinte, weshalb sollte ich mich bekehren? Ich bin doch ein anständiger Mann. Die Bibel sagt aber etwas anderes. Im Prophetenbuch Jesaja steht, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns davon wie ein Wind. Der Apostel Paulus erklärt der Gemeinde im Römerbrief, alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Die Sünde lastet auf uns wie schwerer Beton. Sie bildet eine Scheidewand zwischen uns und Gott. Im Epheserbrief steht es noch viel krasser. Wir sind tot durch unsere Vergehungen. Mit Christus aber werden wir lebendig gemacht. Das Wort Vergehen drückt es recht deutlich aus. Wir haben uns verlaufen, verirrt. Wir sind in die falsche Richtung gegangen. Eines Nachts nun kam Nikodemus zu Jesus. Sehr persönliche Fragen bewegten ihn. Nikodemus war es vermutlich peinlich, sich am helllichten Tag mit Jesus zu treffen. Denn er wusste, wie ablehnend die Pharisäer Jesus gegenüberstanden. Schon lange beobachteten die Pharisäer Jesus. Es beunruhigte sie, was sie sahen. Denn überall, wo Jesus erschien, folgte ihm eine große Volksmenge. Die Autorität, mit der Jesus lehrte, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Während die Pharisäer eine Buchstabentheologie verkündeten, waren die Worte von Jesus voll Kraft und Leben. Und dann lesen wir, und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien und sie brachten alle Kranken mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er machte sie gesund, er hat sogar Tote auferweckt. Nikodemus war kein gewöhnlicher Jude. Er war Mitglied des Sanhedrin. der Sanhedrin oder Hohe Rat hatte höchste gesetzgebende, religiöse, politische und richterliche Gewalt. Der Sanhedrin konnte zwar kein Todesurteil vollstrecken, aber er hatte in der Folge großen Anteil am Tod von Jesus. Nikodemus war auch kein gewöhnlicher Lehrer. Er war der Lehrer Israels. Er gehörte damit zu den Obersten, zur Crème de la Crème des auserwählten Volkes. Beim Zusammentreffen mit Jesus spricht Nikodemus Jesus mit Rabbi an. Allein schon mit diesem Titel zollt er Jesus Respekt. Nur Rabbis genossen dasselbe Ansehen wie Pharisäer. Gleich zu Beginn des Gesprächs unterstreicht Nikodemus, dass es ihm genau wie den anderen bewusst ist, dass Jesus ein Lehrer von Gott ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, Gott ist mit ihm. Und Jesus gibt ihm zur Antwort: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus ist theologisch und rhetorisch geschult. Aber mit der Antwort von Jesus kann er nichts anfangen. Er kann so wenig anfangen wie die allermeisten Menschen, die irgendwo in christlichen Kirchen sitzen. Aber Nikodemus hakt nach. Jesus möge ihm doch darlegen, was er mit seiner Äußerung meint. Und Jesus erklärt ihm: Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren sein. Jetzt steigt Nikodemus vollends aus. Und da geht es ihm gleich, wie hier den meisten Menschen heute. Ein Jude hielt seinen Geburtsstatus Jude für absolut ausreichend, um in den Himmel zu kommen. Das Phänomen der Wiedergeburt brachten gläubige Juden ausschließlich mit der Auferstehung nach dem Tod in Verbindung. Jesus tadelt die eingeschränkte Erkenntnis von Nikodemus. Er entlarvt damit sein jüdisches Denken. Die Juden sehnten sich damit nach dem Messias. Aber sie erwarteten einen Messias, der sie von der Herrschaft Roms befreien und ein weltliches Reich aufrichten würde. Und so geht es vielen Menschen heute. Sie hören von Jesus, hören von seinen Wundern, hören von seinen Heilungen. Und sie kommen zu Jesus voll Begeisterung, aber sie erwarten was von ihm. Sie wollen eigentlich Jesus sagen: Hör zu, da sind meine Probleme, komm, ich gebe dir die Liste, mach einen Haken, ein Punkt, zwei Punkt, hack's ab und dann gib's mir zurück. Aber anhand der Tora, dem Alten Testament, was anderes hat es damals noch nicht gegeben, erschließt Jesus die Verheißung, die auf ihn selbst weist, und erklärt Nikodemus die Bedeutung der Wiedergeburt. Als die Kinder Israels durch die Wüste in Richtung gelobtes Land zogen, waren sie ungeduldig. Sie murrten gegen Moses und den Herrn, gegen Gott haben sie gemurrt. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter sie, um sie zu bestrafen. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde, starb. Da bereuten die Israeliten ihre Tat und baten Moses, er möge den Herrn bitten, diese Plage wieder von ihnen wegzunehmen. Da sprach der Herr zu Moses. Das könnt ihr im 4. Mose 21, 8 bis 9 oder im 2. Buch der Könige oder im Johannes Evangelium nachlesen. Mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und jeder, der gebissen ist und sie anzieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Die Schlange ist ein Symbol für die Sünde. Die Stange ist ein Symbol für das Kreuz. Gott hatte die Israeliten aus der Knechtschaft der Ägypter befreit und wollte sie am schnellsten Weg ins Land Kanaan führen. Gott stillte auch in der Wüste den Hunger seines Volkes. Aber seine Verheißung lag auf Kanaan, dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Kanaan steht hier für die geglückte Beziehung zu Gott. Aber die Menschen, und da steht, sie gierten voller Begierde in der Wüste, versuchten Gott in der Einöde. Also selbst wenn es gar nichts um dich gibt, was Versuchungen schafft, was dein Herz binden kann, du findest sie, garantiert. Wegen ihrer Undankbarkeit gegenüber Gott wurden die Israeliten von giftigen Schlangen gebissen. Viele starben, anstatt das verheißene Land Kanaan zu erreichen. Aber nicht nur die Israeliten wurden von giftigen Schlangen gebissen. Alle Menschen wurden vom Gift der Sünde infiziert. Im Römerbrief steht, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. So wie in der eingeschmolzenen Bronzefigur, in der Schlange, kein tödliches Gift mehr sein konnte, hat durch den Tod von Jesus auf Golgatha die Sünde ihre tödliche Wirkung verloren. Die Israeliten, die glaubten und auf die Bronzefigur blickten, überlebten den tödlichen Biss. Wer auf Jesus blickt und an ihn glaubt, überlebt. Er wird wiedergeboren und erhält ein ewiges Leben. Das Gift der Sünde ist für den, der glaubt, seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus wirkungslos. Nikodemus konnte und wollte zum damaligen Zeitpunkt nicht erkennen, dass jeder Mensch durch das Gift der Sünde zum Sterben verurteilt ist. Auch der Apostel Paulus wurde angefeindet, weil er behauptete, nicht alle, die aus Israel sind, sind auch Israeliten. Sogar die Jerusalemer Kirchenführer mussten vom Apostel Paulus mit Nachdruck überzeugt werden, dass die Errettung der Heiden tatsächlich Gottes Absicht entsprach und nicht vom Einhalten der Gebote abhängt. Der Blick auf die erhobene Schlange war ein Gnadenakt Gottes. Obwohl Nikodemus ein Experte in der theologischen Schriftauslegung war, hat er diese Botschaft der Tora, die auf den Messias verwies, nicht begriffen. Denn genauso wie die Sünde den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nikodemus konnte es nicht fassen, dass weder der Geburtsstatus noch das Gesetz geeignet waren, den Menschen zu retten. Und Jesus gibt Nikodemus eine Vorschau auf das Evangelium. Wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Die Sünde kann niemanden vernichten, der an Jesus Christus glaubt. Sterben werden wir alle. Durch die Auferstehung von Jesus ist das Schlangengift unseres Unglaubens wirkungslos. Kommen wir in das Verheißene erlangt. Wir erleben Gottes Gegenwart, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und erhalten ein ewiges Leben. Weil Jesus für unseren Unglauben und daraus resultierende Vergehen die Strafe trug, erhalten alle Menschen, die glauben, dass Jesus Gott ist, dass er für ihre persönliche Schuld ans Kreuz gegangen ist, Vergebung und werden wiedergeboren. Glauben bringt uns in Abhängigkeit. Wissen führt uns zur Selbstgerechtigkeit. Glauben ist eine lebensbringende Entscheidung, während Unglaube tödliche Auswirkungen hat. Glaube beginnt mit der Bekehrung. Wiedergeburt ist die Antwort. Wir werden geistlich wieder lebendig und erhalten nach unserem Tod ein ewiges Leben. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht glaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes. Genauso wie Nikodemus mit einer Wiedergeburt nichts anfangen konnte, vertreten auch heute noch ganz viele Menschen die Meinung, dass ihre guten Werke, ihr frommes Leben ihnen eine Eintrittskarte in den Himmel verschafft. Die 10 Gebote erfüllten die Juden allerdings gründlicher als die meisten Menschen heute. Den 10. Teil, der zur sozialen Absicherung der Leviten, der Waisen und Witwen diente, gaben übereifrige Juden sogar von Dill und Kümmel. Viele Christen leben auch nach ihrer Bekehrung noch in der vermeintlichen Hoffnung und Sorge vom Segen und Fluch. Sie denken, jetzt erst recht muss ich die Gebote genauestens befolgen, damit ich nicht aus der erretteten Gnade falle. Auch hierin unterscheiden sie sich nicht wirklich von Nikodemus. Wenn durch das Einhalten der Gesetze die Juden gerettet worden wären, hätte Jesus nicht kommen müssen. Welche Errettung hätte uns Christus gebracht, wenn sie uns nur dazu befähigt oder befähigen würde, das Gesetz zu halten? Obwohl sich so gut wie niemand an seine eigene Geburt erinnern kann, bedeutet Bekehrung die bewusste Entscheidung für Jesus Christus. Es sind wie zwei Seiten einer Medaille. Ohne Bekehrung erlebe ich keine Wiedergeburt. Ist ein Glaube sinnlos. Ich bin in einer Gemeinde gesessen, habe mit einer Schwester geredet, mit einer Frau geredet, die schon 40 Jahre in die Gemeinde geht. Ich habe sie gefragt, ob sie bekehrt ist. Sagt sie, sie ist getauft. Ja, gut. Sie ist konfirmiert. Habe ich gesagt, du hast meine Frage nicht beantwortet. Bist du bekehrt? Hat sie gesagt, das brauche ich doch nicht. Was meinst du denn damit? Du siehst doch, ich gehe seit 40 Jahren in die Gemeinde. Sie sagt, du hast meine Frage nicht beantwortet. Bist du bekehrt? Bekehrung heißt, ich persönlich habe mich für Jesus Christus entschieden. Ich habe seine Vergebung angenommen. Und die Antwort Gottes darauf ist, ich bin wiedergeboren. Ich bin sein Kind. Ich gehöre zu seiner Familie. Ich bin erbberechtigt. Ich bin Handlanger. Handlungsberechtigt. Ich bin akkreditiert für den Himmel und für die Erde. Ohne Bekehrung gibt es keine Wiedergeburt. Ohne Bekehrung kann ich im Glauben nicht wachsen. Ich glaube dann an alles Mögliche, aber ich werde nicht wiedergeboren. Ich lebe aus eigener Kraft. Und ganz viele Menschen meinen, ja, also ich habe in Zungen zu reden begonnen. Das heißt doch, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, sage ich, nein. Auch Schamanen reden in Zungen. In Zungen können viele Völker reden. Schon vor der Zeit Jesus haben viele Menschen in Zungen gesprochen. Zungenrede ist kein Zeichen für meine Bekehrung. Bekehrung ist meine Antwort auf Gottes Werben. Ist meine Einsicht. Niemand auf der Welt kann meine Schuld tilgen, außer Gott selbst. Und wenn ich das nicht glaube, bin ich nicht errettet. Ich kann glauben, dass Jesus Gott ist. Das weiß sogar Satan. Ich kann glauben, dass er Menschen heilt, gesund und macht und rettet. Aber dieser Glaube ist nicht rettend. Dieser Glaube ist keine Bekehrung. Dieser Glaube ist Kalkül. Und Kalkül rettet mich nicht. Retten tut mich einzig und allein Jesus Christus, der Glaube, dass er für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist. Und wenn ich nur allein auf der Welt wäre, hätte ich wahrscheinlich auch den Sündenfall verursacht, würde für mich alleine ans Kreuz gehen und mich retten. Dass ich in eine christliche Gemeinschaft 40 Jahre gehe, dass ich getauft und konfirmiert bin, rettet mich nicht. Mich rettet einzig und allein der Glaube, dass Jesus Gott ist, dass er meine Sünde getilgt hat, dass er mir vergeben hat, sie in die tiefsten Tiefen des Meeres geworfen hat, sie nicht mehr gegen mich verwenden wird. Und sind sie noch scharlachrot, sagt er, sie werden weiß wie Wolle. Bekehrung ist der größte Schritt im Leben eines Menschen. Und dann beginnt unser Glaubenswachstum. Mit der Bekehrung, mit meiner persönlichen Entscheidung, die nimmt mir Gott nicht ab, die kann mir meine Mutter nicht abnehmen, die kann ich für meine Kinder nicht tun. Bekehrung muss nicht jeder einzelne Mensch selbst. Ich kann dafür beten, ich kann ihm das Evangelium erzählen, ich kann mit ihm reden. Dass Gott ihm die Augen öffnet, dass sein Herz bereit wird, die Botschaft anzunehmen. Aber bekehren muss sich jede Person selbst. Das ist eine persönliche Willensentscheidung. Und wenn ich mich nicht bekehre, wenn ich diesen Willen, wenn ich da sage, ja, wischiwaschi, ja, so lala, wird schon werden, bin ich verloren. Gottes Gnade ist groß. Wir leben in seiner Gnadenzeit. Wenn ein Mensch das Evangelium verstanden hat, kann er sich für Jesus oder gegen ihn entscheiden. Wenn er sich nicht entscheidet, hat er sich auf jeden Fall gegen ihn entschieden. Ein Kind oder ein Ungeborenes kann sich noch nicht entscheiden. Und Gott ist ein barmherziger Gott. Aber sobald ich das Evangelium kenne, sobald ich das weiß und es ablehne und sage, ja, es wird schon noch, vielleicht, oder morgen oder übermorgen habe ich mich gegen Gott entschieden. Und Jesus sagt selber, was die Sünde ist. Die erste Sünde war Unglaube. Die Menschen haben der Schlange, die sie verführt hat, geglaubt. Nicht Gott, der sie liebt, der ihnen alles zur Verfügung gestellt hat. Und als die Jünger, bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, Jesus gefragt haben, was ist denn Sünde? Hat Jesus gesagt, eure Sünde ist, dass ihr nicht an mich glaubt. Eine natürliche Geburt kann sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, aber meine Entscheidung, Jesus Christus als meinen persönlichen Retter anzunehmen, kann ganz kurz sein. Es kann ein kurzes Gebet sein. Und Gott hält sie fest. Ab dem Zeitpunkt bin ich wiedergeboren und bin eine neue Schöpfung. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geboren. Die ersten Menschen konnten ihren geistlichen Status verlieren. Aber ein wiedergeborener Christ kann nie mehr die Stellung, die er durch seine Wiedergeburt in Christus erlangt hat, verlieren. Gottes Gnadenbund ist ein ewiger Bund. Er wurde geschlossen zwischen dem Vater und dem Sohn. Adam und Israel versuchten beide durch sich selbst Gerechtigkeit zu erlangen. Und dieselbe Gesinnung haben ganz viele Menschen heute. Während die Gerechtigkeit Gottes aus Jesus Christus kommt, ist unsere Gerechtigkeit selbstbezogen, parteiisch und schwankend. Gerecht werden wir in Gottes Augen nur durch den Sohn Jesus Christus. Gottes Gnadenbund begann vor Beginn der Zeit. Er wurde beschlossen, aber er reicht bis in die Ewigkeit. Der Gesetzesbund erschien nur für kurze Zeit. Er sollte aufzeigen, wie unmöglich es ist, durch Selbstgerechtigkeit wiedergeboren zu werden. Jesus gab uns keinen höheren Gesetzesmaßstab, den wir nur mit Hilfe des Heiligen Geistes einhalten müssen. Jesus gab uns ein neues Leben. Das heißt, unsere Beziehung zu Gott hängt nun nicht mehr von meiner eigenen Gerechtigkeit ab. Ich muss auch die Gebote nicht punktgenau einhalten. Sie hängt von Christi Gerechtigkeit ab, von seiner vollkommenen Leistung. Ein Mädchen hatte sich bekehrt. Voll Begeisterung erzählte sie ihren Freundinnen, wie sich ihr Leben seither verändert hat. Da wurde sie gefragt, bist du jetzt keine Sünderin mehr? Das Mädchen überlegte eine Weile und meinte dann, doch, das bin ich noch. Was hat sich denn dann bei dir verändert, wollten die Freundinnen wissen. Das Mädchen hat eine Weile nachgedacht. Dann hat sie gemeint, vor meiner Bekehrung bin ich hinter der Sünde hergelaufen. Seitdem mir Jesus ein neues Lebens geschenkt hat, bin ich eine Sünderin, die vor der Sünde wegläuft. Und Jesus verspricht uns durch sein Wort, und das gilt allen Menschen, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seine vergesse, so will ich deiner nicht vergessen. Und das bis in Ewigkeit. Amen.
Amen.